hast du den Kindergarten gefunden? Wenn du weiter Richtung Busbahnhof gehst, biege links hinter dem Imbiss in den Kiesweg und gehe zum Fluss.
Auf der Fußgängerbrücke wartest du auf uns.
Über Sebnitz geografische Situation. Sebnitz liegt hart an der böhmischen Grenze. Ungeachtet sie nicht groß ist und man ihre Lage unangenehm nennen könnte, da man, wenn man zu benachbarten Orten will, fast jederzeit hohe und steile Berge übersteigen muss, so hat sie doch viele und nicht geringe Annehmlichkeiten. Man darf nur die Hälfte eines Berges steigen, so macht der Anblick der Stadt. Die Schlangenwege, der die Stadt durchkreuzenden, ansehnlichen und rauschenden Sebnitzbach mit ihren Mühegraben, die vielen Brücken, die Gärten und Felder, die an den Bergen hängen, und die kleinen Büsche auf den Gipfeln der Berge, eine annehmliche Aussicht. Hat man die Höhe der größten Berge erreicht, so bieten sich dem Auge einige entfernte böhmische Gegenden, ein großer Teil des Gebirges und die Gegend um Dresden dar. Und steigt man wieder ins Tal, so hat man zwischen den schönsten Wiesen an der Sebnitzbach die angenehmsten Spazierwege.
Die erste Erwähnung des Sebnitzbaches finden wir im Jahre 1241 in der Oberlausitzer Grenzurkunde. Ursprung des Namens bildet der Begriff Sebenica, was in der Übertragung Finkenwaldbach bedeutet. Woher kamen nun die ersten Siedler, die über viele Jahrhunderte während der Entwicklung des Acker- und Leineweberstädtchens prägten? Es waren vor allem fränkische Bauern aus der Gegend um Bamberg, die den Ursprung für die Besiedelung des Fleckchens Sebenica bildeten.
Bist du noch auf der kleinen Brücke? Dann geh jetzt die Treppe hoch und biege links ab in die Hertigswalder Straße.
Die wird übrigens hier Straße der Nation genannt. Wir treffen uns bei der Kaukasusstube. Das ist das fünfte Haus auf der linken Seite, ein kleines Umgebindehaus mit grünen Fensterläden.
Bis gleich!
97 sind wir hier in Sebnitz eingezogen, in diesem Haus. Einem Umgebindehaus auf der Hertigswalder Straße und haben das wieder so restauriert, wie es mal vor 250 Jahren gewesen ist. Das hier ist der Kaukasus, der liegt zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer. Das Ganze ist etwa halb so groß wie Europa. Der Mann unserer Tochter, der hatte einen Freund, der im Kaukasus geboren ist. Und in der DDR war das so, man musste immer irgendeinen Bekannten haben. Dadurch sind die dorthin gekommen, durch eine Einladung. Und als die dann wieder kamen, sage ich, Mensch, habt ihr nicht eine Einladung auch für uns? Und ich habe dann als Pfarrer bei den Russlanddeutschen im Kaukasusgebiet Gottesdienste und Taufen und solche Dinge gemacht. Die Kinder, die waren als Touristen dort, wir zunächst auch, aber dann haben wir dort...
Wir haben einfach Bekanntschaft gemacht mit Russlanddeutschen.
Das war dann natürlich gut, deshalb, weil die alle die deutsche Sprache konnten. Mhm. Das war das Entscheidende.
Als mein Mann anfing, in den deutschen Gemeinden Gottesdienste zu halten, konnten sie überhaupt nicht verstehen, dass er bezahlt wird in Deutschland für die Arbeit. Was, Bruder Alfred, du kriegst dort Geld? Wir Brüder Arbeit. Halten doch unsere Gottesdienste alle ohne Geld.
Aber wir haben uns mit allen gut verstanden. Bloß meine Frau hatte mal ein Problem.
Sie wollten gerne wissen, wie man in Deutschland, Sie sprachen ja das alte Deutsch, nur Schwester Ruth, wie liest man in Deutschland die Bibel? Und da habe ich gesagt, was willst du denn für eine Bibel haben? Na, eine neue Bibel, wie ihr neue Bibeln lest. Naja, und ich habe ihnen also eine gute Nachricht, das ist die moderne Übersetzung der Bibel, geschenkt. Gebe ihm das, er liest, Nächstes Mal sagt er, Schwester Ruth, kannst du wieder mitnehmen. Das ist nicht Gottes Wort. Dort steht Frau, es heißt Weib.
Ja, Leute.
Worauf ich meine gute Nachricht wieder einsteckte. Wir sind ja die ersten Jahre mit Hilfsgütern gefahren, mit drei Autos zum Beispiel, mit meinem 8 Tage lang. Wenn wir nicht in einen Hof hätten fahren können, ohne Tor, ohne Hund, und wenn wir dort fragten, also ich habe niemals erlebt, dass die uns nicht genommen haben. Oder sie hatten keinen Platz und haben gesagt, geht dorthin. Ne? Und da sind wir eben dorthin gegangen. Und die haben immer irgendwie Platz gemacht. Stockfremde Leute. Und wir hatten überall, wohin wir kamen, einen großen Seltenheitswert.
Ja.
Also, oh ja. Wer sich interessiert, das Schild hängt draußen. Und es kommen auch Leute, die lesen Kaukasusstube und waren im Kaukasus. Und die gehen natürlich nicht vorbei.
Ja, und dann erzählen die bloß was alles.
Ja, wir sitzen dann hier, das interessiert die alles nicht. Und die interessiert nur uns zu erzählen, was sie erlebt haben. Weil wir ja dann sofort sind dann die Kontakte da. Ne? Wir verstehen das ja, wo sie waren und weshalb sie waren und ach, und die Erlebnisse.
Es gibt einige, die im Kaukasus gewesen sind. Die kommen rein, hey, was ist denn hier los? Dann gibt es Leute, die gucken bloß so rum. Und da habe ich hier Madame Lockvogel. Die guckt dann oben zum Fenster raus. Wenn Sie wollen, können Sie mal reingehen.
Und weiter geht's. Wenn du weiter auf der Straße der Nation gehst, siehst du auf der gleichen Straßenseite das Afrika-Haus und das Heimatmuseum. Zusammen bilden sie den wichtigsten Museumskomplex der Stadt.
Hinter dem Heimatmuseum gehst du durch das Weiße Tor in den Hinterhof, in dem du die größte Seidenrose der Welt findest.
Auf der kleinen Bank daneben kannst du dich für einen Moment ausruhen.
Das Sebnitzer Kunstblumen- und Heimatmuseum wurde im Jahre 1909 gegründet. Seit 1994 ist es in einem der ältesten Bürgerhäuser der Stadt auf der Herdigswalder Straße untergebracht. Die ständige Ausstellung, Sonderausstellungen sowie die historischen Wohnräume geben Einblick in das Leben der Bürger in den vergangenen Jahrhunderten und zeigen die Entwicklung der Stadt auf. Im denkmalgeschützten Umgebindehaus nebenan befindet sich das Afrika-Haus. Diese Begegnungsstätte konnte im Jahre 2001 auf Initiative des Ehepaares Nold eröffnet werden. Hier erwartet den Besucher eine einmalige völkerkundliche Sammlung von ca. 4000 Exponaten aus der Geschichte und Gegenwart des afrikanischen Kontinents.
Das Afrika-Haus ist eigentlich ein richtig tolles Museum. So ein Museum zum Thema Afrika gibt es hier in Ostsachsen sonst einen ganz weiten Umkreis nicht. Das gibt es seit 2001. Das ist damals von einem Sammler auf seine Initiative hin gegründet worden. Der hat in den 60er, 70er Jahren in Südafrika vor allem und auch Südwestafrika viel Urlaub gemacht, viele Reisen gemacht und hat auch viele Objekte gesammelt da in der Zeit. Und dann hatte er noch ein paar Sammlerkollegen, die haben andere Gebiete besammelt und mit denen hat er dann so ein Museum entworfen, damit eben andere auch die Sammlung sehen konnten und ein bisschen Afrika kennenlernen konnten. Südwestafrika, also das heutige Namibia, dann haben wir Südafrika, eine Sammlung, dann Gebiete aus Ostafrika, also so Richtung Kenia oder Mosambik. Und dann haben wir auch noch was aus Westafrika, Mali, Nigeria, so diese Gebiete, Ghana. Das sind auch interessanterweise die Gebiete, die früher mal deutsche Kolonien waren, beziehungsweise man hat damals ja Schutzgebiete gesagt, wenn man gesagt hat, man will ja keine Kolonien haben, also ist man ja nur zum Schutz der Gebiete dort. Im Endeffekt waren es aber natürlich Kolonien. Da kann man mal eine ganz andere Lebensweise kennenlernen, sich mit einer ganz anderen Kultur auseinandersetzen, wo man merkt, naja, die Menschen leben vielleicht ein bisschen anders, aber es gibt auch trotzdem sehr viele Gemeinsamkeiten. Und so lernt man ein bisschen die Angst vor einem Fremden zu hinterfragen oder man verliert die ein bisschen, wird da ein bisschen weltoffener.
Da hat Stalin angeordnet, dass alle, die Deutsch, echte Deutsche waren, aus diesem Gebiet raus, wenn Sie mal bitte, hier alles, was hier, wer hier lebte, musste dann nach Kasachstan in den Osten, beziehungsweise
nach Sibirien.
Nach Sibirien.
Aber was meinen Sie mit echten Deutschen? Also
ja, das sind Menschen, die die deutsche Nationalität haben, mit dem Deutschen verheiratet und dann alles immer reine Deutsche.
Das ist wichtig. Ja. Katharina die Große hat um 1800 hat die nach Russland geholt, Deutsche. Vor allen Dingen aus Württemberg. Und die sind, haben sich dort ansiedeln dürfen, an der Wolga speziell, und haben dort Gemeinden gegründet. Man kann sagen, wie einen kleinen Staat im Staate. Die hatten deutsche Post, deutsche Schule, deutsche Universität, deutsche Krankenhäuser und hatten nichts mit den Russen zu tun.
Deutsche, was bedeutet?
Ja.
Oh, das ist schwierig.
Na, Deutsch ist man, wenn man die deutsche Sprache gut beherrscht und wenn man vielleicht auch mit der Geschichte vertraut ist und auch die Sitten oder Bräuche jetzt so in Deutschland vielleicht kennt jetzt, also was auch für Deutschland jetzt so ein bisschen speziell ist oder so.
Wenn man in Deutschland geboren wurde?
Ja.
Würde ich mal sagen.
Wenn man hier in Deutschland eigentlich geboren ist, ne, dann ist man eigentlich richtig sogar Deutscher.
Ja.
2,99 Euro.
Schwer zu sagen. Manche Mädchen ist, wenn man vielleicht besonders auf deutsche Sitten, Angewohnheiten pocht, deutsche Bräuche lebt.
Also wenn man in Deutschland lebt und keine Ahnung ist. Und
ja,
auch
also nein, nicht unbedingt geboren, aber ja, halt wenn man Deutsch irgendwie spricht und in Deutschland geboren ist.
Na Deutsch, die
Deutsch,
keine Ausländer, also das ist ja sehr schlimm hier. Werden alle Ausländer aufgenommen, die kriegen ja auch noch Geld, also für nichts arbeiten, kriegen die Geld. So geht das, ne?
Sollen wir in das Arbeiten gehen?
Unter Deutsch sein verstehe ich hier geboren zu sein, hier aufgewachsen zu sein, was noch, zur Schule gegangen zu sein. Diese Reihenfolge eben des Lebens, das verstehe ich unter Deutsch.
Über die Einwohner von Sebnitz. Die hiesigen Einwohner sind sehr vermischt. Ein großer Teil derselben stammt aus Böhmen, ein anderer aus fremden Orten des Vaterlandes und Auslandes her. Und diese machen mit den ursprünglichen Sebnitzern den Charakter der Einwohner sehr vermischt und die Gesinnungen sehr verschieden. Man kann daher hiervon nicht ganz bestimmt urteilen, was auf alle anzuwenden wäre. Indessen lässt sich mit Grunde der Wahrheit von den hiesigen Einwohnern viel Gutes sagen. Ausnahmen gibt es überall und so auch hier. Wenn man in den Charakter der hiesigen Wohner eindringt, so zeigt sich's, dass ihr Haupttemperament das cholerische ist. Alle ihre Handlungen verrichten sie mit einer gewissen Stetigkeit und anhaltendem Eifer, der dem Cholerikus eigen ist. Sie leiden es nicht, dass ihre Ehre sowie die Ehre des Vaterlandes gekränkt würde und bemühen sich anhaltend, die Ehre dieses Ortes zu erhalten und seinen Ruf weiter zu verbreiten.